Hallo, so Winklers Wochenschluss ohne Michael Winkler, stattdessen mit mir, Christian Gombert, Fondsmanager der St. Galler Kantonalbank Deutschland. Wir haben heute die 46. Ausgabe des Wochenschluss. Der Titel lautet heute Fokus auf Zuschauerfragen. Aber bevor wir damit anfangen, vielleicht noch zwei Punkte, die wir am Mittwoch angesprochen haben und auf die wir jetzt nochmal kurz eingehen wollen. Nummer eins, am Mittwochabend war die Anhörung vor dem Supreme Court, so den Zoll, zum Thema Zoll. Hier ist ja generell die Frage, ob das verfassungskonform ist, dass der Präsident ohne Kongress die Zölle erhoben hat. Es gab relativ viel Kritik dazu von Unternehmen, auch von Bundesstaaten. Diese haben geklagt und untere Gerichte haben der Klage stattgegeben, beziehungsweise die Befugnisse von Trump eingeschränkt. Insgesamt ist das ein sehr, sehr wichtiges Urteil, weil sollten die Gerichte die Zölle für illegal erklären, kommt es zu einer erhöhten Komplexität, dann müssen Zahlungen rückabgewickelt werden. Der Staat verliert Geld, was er eingenommen hat. Möglicherweise haben wir Effekte auf die Inflationsrate, die dann niedriger ausfallen sollte. Also ein sehr, sehr komplexes Thema und aus unserer Sicht eher mit negativen Touch. Das Urteil vom Supreme Court, das ist die höchste Instanz, wird in den kommenden Wochen erwartet. Jetzt war am Mittwoch nach unserem Börsenschluss eine Anhörung. Da hat der Supreme Court in Richtung Tendenz untere Gerichte seine Kommentare gemacht. Also das heißt, es sieht eher nach einer Bestätigung der unteren Gerichte aus. Das heißt im Umkehrschluss, jetzt muss sich die Trump-Administration was überlegen, was sie darauf antworten würden. Also das war die erste wichtige Nachricht. Die zweite wichtige Nachricht ist im S&P eine charttechnische Marke, nämlich der gleitende Durchschnitt 38. Solange wir hier drüber sind, hat Michael Winkler ja gesagt, haben wir erstmal kein Problem, dann haben wir weiter steigende Märkte. Nichtsdestotrotz sind wir relativ nah an dieser Linie, die bei 6.715 liegt. Wir waren gestern im Closing 6.720, also nur 5 Punkte entfernt. Was wir im Wochenverlauf gesehen haben, ist, dass Nachrichten wieder stärker negativ gesehen werden. Es ging oft über den AI oder künstliche Intelligenz-Trade, wo doch zunehmend die Frage Bewertung aufkommt und die Aktien haben doch dann mit Kursschwäche reagiert. Wir haben das Thema Government Shutdown, was zunehmend auch negative Effekte auf das Wirtschaftswachstum in den USA haben sollte. Man sagt eigentlich pro Woche verliert die Wirtschaft um 0,1%. Das ist aktuell der längste Shutdown mit 37 Tagen, das heißt 5 Wochen. Das heißt, das GDP wird wahrscheinlich um 0,5% niedriger ausfallen als in den vorherigen Schätzungen. Und wir hatten ja auch am Mittwoch schon den Fear and Greed Index angesprochen. Der lag am Mittwoch noch bei 31, der ist weiter gesunken, also mit fallenden Märkten sind wir jetzt in dem Bereich extreme Angst bei 24 vorgerückt. Was aber gleichwohl stark ist, ist die Berichtssaison. Das Gewinnwachstum am Mittwoch lag es noch bei 11,1%, ist jetzt im Wochenverlauf nochmal leicht gestiegen auf 11,7%. Also das sieht insgesamt sehr stark aus. Was sich jetzt geändert hat, vorher war der Technologiesektor dafür hauptsächlich verantwortlich. Jetzt ist der Financial Sektor mit plus 24% sogar vor dem Technologiesektor. Aber weiterhin ist die Frage, hält die Unterstützungslinie ja oder nein? So, und damit kommen wir auch schon zu den Fragen. Die erste Frage war, im Umfeld von Zinssenkung, ist es sinnvoll, Banken zu halten? Wie wichtig, gefährlich werden die Kreditausfälle der US-Regionalbanken? Das war eine Frage, die ich mehrfach schon gestellt worden ist. Vielen Dank für die Geduld. Ich glaube, das ist ein sehr spannendes Thema. Wenn man sich jetzt mal einfach den MSCI World Banks anschaut, den Index für die Banken, Wir haben seit Jahresanfang hier einen signifikanten Kursanstieg, über 30%. Wir haben eine Ausschüttung von etwa 5%. Das heißt also insgesamt deutliche mehr Performance als die anderen Märkte. Es gibt ein paar Gunstfaktoren für die Banken. Das hatten wir auch im Vorfeld der Berichtssaison angesprochen. Die Banken profitieren vom Asset Management. Die Vermögenspreise sind einfach gestiegen. Darauf wird eine höhere Gebühr fällig. Und auch vom Investment Banking. Wir haben eine bessere Deal-Pipeline. Also wir haben mehr M&A-Tätigkeit, Übernahmen. Und wir haben auf der anderen Seite auch IPOs in den USA, was dort die Investmentbanken nochmal begünstigt. Dann kommt noch ein ganz großer Punkt über Trump, nämlich das Thema Deregulation, also Entbürokratisierung. Das führt zu höheren Effizienzen, das führt zu niedrigeren Kosten. Auch das ist eher positiv für die Banken. Und was dann auch noch hinzukam, die Kreditanforderungen oder die Kapitalanforderungen sind ein bisschen niedriger als in der Vergangenheit. Der Markt akzeptiert das. Wir haben weiterhin Potenzial für Aktienrückkäufe. Das ist gut. Aber das war jetzt hauptsächlich Punkte, die Richtung Kapitalmarktnahmengeschäft gehen, also Investment Banking, Asset Management, Vermögensmanagement. Hier sehen wir nach vorne eher Chancen. Schwieriger ist das Zinsgeschäft und darauf zielte ja auch die Frage. In der Vergangenheit war es oft so, fallende Zinsen reduzierten die Zinsmargen und verschlechterten das Zinsgeschäft der Banken. Das ist ein Punkt, der natürlich jetzt auch gilt. Allerdings muss man sagen, versus der Vergangenheit sind die Zinskurven steiler und man kann diesen Effekt ein bisschen abfedern. Das hat man jetzt auch in den Quartalsberichten gesehen. Die Zinsmargen fallen. Allerdings sind wir weiterhin auf einem attraktiven oder auf einem guten Niveau, sodass hier noch keine Besorgnis auftritt. Auch der Punkt Kreditausfälle weiterhin überschaubar. Ja, es steigt ein wenig, allerdings ist das Niveau recht niedrig. Auch von der Seite haben wir jetzt noch keine großen Sorgen. Was für die Banken spricht, ist einfach die attraktive Bewertung und die attraktive Dividende. Die aktuelle Kapitalausstattung wird vom Kapitalmarkt akzeptiert. Das ist okay. Das heißt für uns, wir lassen hier die Positionen laufen. Ab und an nehmen wir Gewinne mit. Wir erhöhen aber nicht das Gewicht in dem Sektor. Und von dort kommen wir vielleicht gerade mal, wie sind wir in den einzelnen Fonds positioniert? Ich glaube, das könnte auch ganz hilfreich sein. Wir haben den SGKB Aktienflex. Das ist unser global investierender Fonds, der hauptsächlich in Qualitätsunternehmen investiert. Und Qualitätsunternehmen sind starke Marktstellung, solide Bilanz, hohe Eigenkapitalrendite und attraktive Cash-Rückgabe oder Cash-Generierung. In dem Fonds haben wir die USA eher über Investmentbanken abgebildet. In Europa haben wir eher das Kreditgeschäft, weil wir da auch weiter sind in den Zinssenkungen. Wir haben so die Marktführer aus UK, aus Frankreich, Spanien, Italien und Belgien, Niederlande. Die sehen auf KGV-Basis günstig aus, haben eine hohe Ausschüttung und berichten nicht ganz so schlecht wie erwartet. In den Emerging Markets kaufen wir gerne Banken, um eher den Markt abzubilden. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Das haben wir derzeit in Brasilien und Indien gemacht. Das ist so der Qualitätsfonds. Wenn wir jetzt auf den Dividendenfonds schauen, da hat das Bankengewicht ist da einfach höher, weil man hier in diesem Index auf Dividenden schaut. Da ist das Finanzgewicht etwa 40%. Dementsprechend haben wir da mehr in Banken. Aber auch hier ist es so, in Europa eher Kreditgeschäft, selben Länder plus Dänemark wie oben. Daneben haben wir natürlich noch Banken aus den Rohstoffländern, Kanada und Australien. Und wenn es da besonders gut läuft, dann ist das Investmentbanking gerade Richtung Mining oder Energy förderlich für die Bank. Die Banken sind günstig, haben noch höhere Dividenden im Falle von Kanada als die Europäer. Und daneben haben wir dann natürlich noch Banken in Asien und in Brasilien, aber auch da eher dieselbe Motivation. Wir wollen die Ausschüttung und wir wollen vor allem die Performance des Schwellenlands hier abbilden. In der Schweiz, traditionell im Bankenmarkt, haben wir eigentlich nur Banken, die im Bereich Private Wealth und Asset Management unterwegs sind. Das heißt, die vor allem davon partizipieren, dass die Märkte steigen. und dass man da auf die Vermögen höhere Gebühren erheben kann. So viel zu der Frage Banken. Dann komme ich jetzt zur nächsten Frage, nämlich aktuelle Einschätzung zum indischen Aktienmarkt. Und jetzt hatte ich ja eben gesagt, wir spielen oft die Schwellenländer über Banken. Dementsprechend habe ich hier mal einen Chart mitgebracht einer indischen Bank. Wichtig, wenn man Direktinvestments in Schwellenländer machen möchte, man muss sie handeln können. Das gilt auch für uns. Wir können in Indien nicht handeln. Dementsprechend machen wir den Umweg über ADRs. Das sind Emerging Deposit Receipts, die dann meistens in New York gehandelt werden, beziehungsweise auch ab Mann in London. Diese Bank, HDFC, ist nach Marktkapitalisierung 180 Milliarden US-Dollar groß. Das heißt also mehr als doppelt so groß wie die Deutsche Bank. Die Kennzahlen sind extrem stark. Wir haben eine Kernkapitalquote von 17,5. In Europa ist man eher zwischen 13 und 15 unterwegs. Wir haben eine Zinsmarge. Ja, sie ist um 50 Basispunkte gefallen auf 350, aber das vergleicht sich mit Europa eher 200. Wir haben eine Eigenkapitalrendite, die ist jetzt wirklich in der Tat nicht so stark mit 14%. Das liegt aber eher daran, dass man sehr viele Restrukturierungskosten im Rahmen einer Reorganisation buchen musste. Wir gehen davon aus, dass der Return on Equity, so heißt es dann auf Englisch, in den nächsten Jahren wieder dem historischen Schnitt sich annähert. Das waren 16-18%. Das heißt also insgesamt sehr, sehr starke KPIs und auch ein sehr ordentliches Wachstum. Was man jetzt hier vermisst, ist eine spannendere Bewegung der Aktie. Also mit der Aktie hat man im Großen und Ganzen dann doch nichts verdient. Es liegt ein bisschen daran, dass die Bank ein Re-Rating erfahren hat, dass es hier eine Reorganisation gab und dass das Operative derzeit noch nicht durchschlägt. Charttechnisch sind wir hier im Niemandsland. Vielleicht braucht die Aktie einfach noch ein wenig Zeit. Jetzt habe ich mal dargestellt, wie wir Schwellenländer versuchen, in die Fonds zu bringen, da wir ja keine ETFs auf die Schwellenländer kaufen. Ich hätte gern den MSCI India oder den Sensex Index mitgebracht. Allerdings hat mir hier der 5-Jahres-Verlauf gefehlt, sodass ich das nicht publizieren kann. Vielleicht dementsprechend hier eher allgemein. Indien ist ein Profiteur des geopolitischen Strukturbruchs. Man wird wahrscheinlich in einigen Jahren Deutschland als drittgrößte Wirtschaft ablösen. Ja, man hat Konflikte, beispielsweise mit den USA über die Zölle, was noch ein Thema werden kann. Allerdings muss man hier sagen, dass der Produktionssektor in Indien nicht ganz so groß ist wie in anderen Ländern. Man hat einen Gunstfaktor, man bezieht Öl aus Russland. Das wird sich jetzt natürlich ändern. Da wird es mehr Sanktionen geben und das wird wahrscheinlich auch dann anders gehandhabt. Aber bisher hatte Indien eine sehr niedrige Inflation für die eigenen Verhältnisse. Beispielsweise im September war man bei 1,5% Teuerungsrate. Das war der niedrigste Stand seit 2017. Gleichzeitig wächst die Wirtschaft über 6%. Und ich hatte in meiner morgendlichen Lektüre die Tage gelesen, in Indien gibt es wieder sehr viele Börsengänge. Es ist eins der drei attraktivsten Länder für Börsengänge. Die Preise sind eher normal, also hier keine Übertreibung. Das deutet darauf hin, dass die Wirtschaft, dass das Umfeld, dass das Sentiment eher positiv ist. Wenn wir uns den Sensex anschauen, das ist der Leitindex, hat ein KGV von 21 für das laufende Jahr, 18 für das nächste Jahr. Das ist also ein bisschen billiger als der S&P und das haben wir ja die letzten Tage häufiger angesprochen, dass die Emerging Markets gemessen an der Bewertung und am Gewinnwachstum eigentlich attraktiver sind als der S&P. Das gilt auch für Indien. EPS-Wachstum ist bei 9-16% oder 9% laufendes Jahr, 16% nächstes Jahr. Was wir auch sehen, und da schauen wir gerne drauf, der Buchgewinn je Aktie, wie der sich entwickelt, das ist jetzt natürlich der Buchgewinn je Indexanteil, der steigt um 8% die nächsten Jahre. Und das zeugt eigentlich davon, dass die Unternehmen tendenziell sehr gut aufgestellt sind. Das heißt also, wir mögen die Schwellenländer. Wir haben Exposure in Indien, hauptsächlich über die Banken. Wir mögen in Indien die Demografie, die Urbanisierung und den Einkommenseffekt. Und das soll es mal sein für Indien. Damit kommen wir dann auch schon zur nächsten Frage. Wie investiert man in die BMW-Aktie, Stämme oder Vorzüge? Wie war der Q3-Report? Also BMW hatte Mittwochmorgen berichtet, die Reaktion auf die Zahlen war positiv. Ob die Zahlen jetzt so besonders gut waren, sei dahingestellt. Wir hatten ein Absatzwachstum von 8,7% auf 588.000 Autos. Das hat sich aber dann im Umsatz nicht positiv ausgewirkt. Der Umsatz ist nur stabil geblieben. Das heißt, entweder wurden Autos zu niedrigeren Preisen verkauft oder der Mix hat sich verschlechtert. Das sieht man dann auch in der Marge. Die Marge ist nur bei 5,2%. Historisch ist BMW eigentlich eher bei 8%. Das heißt, wir haben hier Potenzial zur Margenverbesserung nach vorne. Allerdings fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, wo diese Verbesserung herkommen soll. Der Ausblick wurde bestätigt. Jetzt muss man aber auch sagen, im September, Oktober hatte BMW eine Gewinnwarnung ausgesprochen. Das heißt, die Gewinnwarnung wird jetzt bestätigt. Der freie Cashflow soll über 2,5 Milliarden liegen. Das ist für so ein Unternehmen eigentlich so wenig. Jetzt muss man aber auch sagen, sofern man annimmt, dass man irgendwann historische Margen wieder erreicht, haben wir hier ein deutliches Bewertungspotenzial nach DCF. Das ist also eine Aktie, die man heute vielleicht kauft und in 5, 6 Jahren sich anschaut. Und wenn dann die Marge bei 8 ist, dann wird man sich sehr freuen. Bis dahin werden wir wahrscheinlich im nächsten Jahr, sofern sich das Umfeld 2026 nicht massiv ändert, eher eine Dividendenkürzung sehen. Nichtsdestotrotz sollte BMW trotzdem noch eine attraktive Dividende haben. Jetzt zur Frage mit Vorzug und Stammaktien. Beide handeln auf einem ähnlichen Niveau. Das heißt also, kurzfristig fällt es mir ein bisschen schwer, den einen oder anderen zu bevorzugen. Wenn man sich die kurzfristige Performance bis zu 2 Jahren anschaut, sieht man auch, dass es hier kein Muster gibt, dass eine Aktie besser ist als die andere. Das sieht man nur, wenn man einen langfristigen Vergleich sich anschaut, da sind die Vorzugsaktien besser gelaufen. Wir haben beide Aktien privat oder als normaler Investor, denke ich, kann man ruhig die Vorzugsaktie kaufen. So, damit kommen wir zur nächsten Frage. Schlumberger oder Schlumberger? Es ist ein Ausrüster für die Ölindustrie. Ich habe mal als Überschrift hingeschrieben, wahrscheinlich noch so früh. Charttechnisch, ja, wir sind über die 200-Tage-Linie gestiegen. MACD, RSI ohne Signal. Wenn ich mir die Zahlen anschaue, Umsatz im Quartalsvergleich plus 4%, im Jahresvergleich minus 3%, da ist keine Dynamik. Der Gewinn, operativer Gewinn minus 7%, Nettoergebnis dann nochmal deutlich negativer. Was man jetzt positiv gesagt hat, man will die Dividende beibehalten. Aber insgesamt klingt das jetzt nicht sehr spannend. Wo wir natürlich auch ein Problem haben, ist, Oil Service ist abhängig von Investitionszyklus der Majors, der großen Ölunternehmen. Da haben wir derzeit kein Momentum. Es wird nicht großartig über CapEx gesprochen oder CapEx-Ausweitung. Und logischerweise spielt der Ölpreis auch eine Rolle. Beim aktuellen Ölpreis werden Investitionen nicht unbedingt schnell vorangetrieben. Das heißt, CapEx hat hier eine Korrelation mit dem Ölpreis und solange der Ölpreis nicht signifikant steigt, fehlt mir ein bisschen die Fantasie, warum man Schlumberger jetzt kaufen soll. Wir haben derzeit keine der Aktien aus diesem Bereich. So, spannender, und das hat mich natürlich gefreut, dass dazu auch eine Frage kam, was macht Trupanion? Was waren die wichtigsten Punkte der Berichterstattung? Trupanion dürften die wenigsten kennen. Das ist ein kleines US-Unternehmen, was sich auf Krankenversicherung für Haustiere spezialisiert hat. Deswegen als erstes mal, was spricht für diesen Markt? Der Haustierkrankenversicherungsmarkt lag 2024 bei etwa 5 Milliarden US-Dollar wert. Bis 2033 soll das Ganze auf über 25 Milliarden steigen. Und das entspricht einem CAGR, also einem jährlichen Wachstum von 19%. Das ist also ein sehr, sehr interessanter Bereich. Warum steigt er so stark? Das liegt daran, dass relativ wenig Haustiere derzeit versichert sind. Es sind nur etwa 4-5%. Das heißt, 95% sind nicht versichert. Und das ist auch der Hauptwettbewerber für einen Krankenversicherer. Er muss seine Kunden davon überzeugen oder die potenziellen Kunden davon überzeugen, dass eine Versicherung besser ist, als die Kosten selber zu tragen. Und die Kosten sind in der letzten Dekade sehr stark gestiegen, vor allem am Ende. Also die letzten Jahre hatten wir eine hohe Inflation. Insgesamt sind die Tierarztkosten um 60% gestiegen und gleichzeitig werden die Behandlungen zunehmen, beispielsweise Krebsbehandlung bei Tieren. Das war wahrscheinlich vor 40 Jahren undenkbar. Das heißt, insgesamt ein sehr, sehr interessanter Markt. Er hatte eine Übertreibung in Zeiten von Corona. Und als man dann aus Corona rauskam, gab es ein Problem mit der Inflation, vor allem der Inflation in der Veterinärwirtschaft. Und diese Preise konnten nicht schnell genug in die Versicherungspolicen eingebaut werden. Und darunter haben die Unternehmen gelitten. Jetzt kommen wir mal zu Trupanion. Die haben gestern nachbörslich Zahlen gebracht. Es ist ein Small Cap dementsprechend. Ich hatte vor der Aufnahme noch geguckt, ob es eine vorbörsliche Indikation gibt. Die gibt es nicht. Meine Aussage ist, ich fand die Zahlen gut. Wir haben einen Umsatz und EPS über den Erwartungen. Wir kommen von einer Phase, wo Wachstum Geld gekostet hat. Also man hat einfach bilanziellen Verluste aufgebaut. Das wird sich jetzt drehen, dadurch, dass das alte Wachstum jetzt stärker monetarisiert wird. Wir sehen das im Cashflow. Der ist auf 24 Millionen Euro angestiegen, kommt von 13. Das heißt, wir sind überall auf sehr niedrigem Niveau, aber die Steigerung, die ist jetzt schon sehr stark. Man hat auch leicht die Prognose angehoben. Was man gemacht hat im Großen und Ganzen, man hat die Preise angepasst. Das ist die Antwort auf die Inflation. Und obwohl man höhere Preise für die Versicherung verlangt, ist die Retention-Rate, also dass ein Kunde eine Versicherung für ein neues Tier wieder kauft, relativ hoch, über 98%. Das ist ein Small Cap mit deutlichem Wachstumspotenzial. Ich würde auch sagen, dass diese Zahlen zeigen, dass der alte Zustand wieder erreicht werden kann und die Probleme der Inflationsjahre gelöst sind. Gleichwohl muss man natürlich auch sagen, das ist ein Small Cap. Er ist wenig gecovert. Man bekommt wenig Nachrichten. Dementsprechend halten wir es so, dass das immer kleine Positionen sind, die wir uns da anschauen. Damit bin ich auch schon durch mit den Fragen. Ich komme nochmal auf den Punkt Termine für die nächste Woche. Am Montag wird Berek Zahlen bringen. Wir mögen zwar nicht unbedingt die Berek-Aktie, allerdings finden wir den Sektor Goldminen interessant und schauen, was es für einen Read-Across es für die anderen Unternehmen gibt. Dann kommt am Montag der Wasserversorger aus Brasilien, den ich am Mittwoch vorgestellt habe, Saneamento Básico. Am Dienstag kommt die Münchner Rück, aber spannender sollte sie sein. Das steht für Southeast Asia. Das ist ein Tech-Unternehmen, was in Malaysia, Thailand und Indonesien tätig ist. Es ist vergleichbar mit Amazon auf der einen Seite, also das Thema E-Commerce, und Tencent, das Thema E-Gaming, auf der anderen Seite. Das könnte eine relativ interessante Sache sein. Da sind wir mal gespannt, wie die Zahlen aufgenommen werden. Am Mittwoch kommt E.ON. E.ON ist ja ein Wert, den mögen wir mittelfristig. Wir glauben, dass 2026 ein schwierigeres Jahr sein wird und dass man danach erst wieder auf den gewohnten Track-Record zurückkommt. Donnerstag, 13. November, ist dann Siemens, Deutsche Telekom, Enel dran. Am spannendsten oder am meisten auf die Ergebnisse von New Holding freue ich mich. New Holding ist ein brasilianisches Fintech-Unternehmen, was auch ein bisschen korreliert ist mit den Kryptos, weil man hier Handel anbietet. Schauen wir mal, was das Unternehmen bringt. Das ist für uns auch eine aktive Beimischung. Am Freitag die Allianz, mal wieder eine Versicherung. Aber spannender dürfte Alibaba sein. Das ist ja eine Aktie, die recht günstig ist, die ähnlich wachsen sollte wie Amazon oder andere Tech-Unternehmen. Also da sind wir mal gespannt, was die sagen. Das zu den Terminen nächste Woche. Kommen wir zum Fazit. Wir haben auf die zwei Punkte von Mittwoch sind wir nochmal eingegangen. Anhörung Supreme Court und die Chartmarke im S&P 500. Wir haben heute Zuschauerfragen vor allem im Fokus gehabt. Das waren Banken, Indien, BMW, Schlumberger und Trupanion. Wir haben über die Termine nächste Woche gesprochen. Und bevor ich Sie jetzt ins Wochenende entlasse, vielleicht noch der Hinweis, wir werden fortan nur noch einmal Winklers Weitblick oder Wochenschluss bringen. Es sei denn, der Markt ruft nach einer zweiten Folge, aber prinzipiell werden wir das ein bisschen reduzieren auf einmal. Das war's von meiner Seite. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Ihr Christian Gombert.